13. August. Besuch. Die Antwort blieb aus. Unablässig war die Nachricht ins Meer abgestrahlt worden, bislang ohne Ergebnis. Um 7 Uhr hatte sie der Weckruf aus den Kojen geworfen. Die meisten waren unausgeschlafen. Normalerweise lullten einen die Bewegungen des Riesenschiffes ein, und da keine Flugeinsätze stattfanden, drang vom Dach kein Lärm nach unten. Das CPS sorgte mit leichtem Brummen für angenehm gleichbleibende Temperaturen, und die Betten waren wirklich bequem. Hin und wieder ließen sich auf den Gängen Schritte vernehmen, wenn jemand von der Besatzung unterwegs war. Im Bauch des Schiffes hummelten leise die Generatoren. Man hätte wunderbar schlummern können, wäre da nicht diese Erwartungshaltung gewesen. So fanden die meisten nur zu halbwachen Grübeleien wie Johansson, der sich vorzustellen versuchte, was die Botschaft in den Tiefen der grönländischen See auslösen mochte, bis ihn die wildesten Fantasien heimsuchten. Dass sie überhaupt vor Grönland lagen und nicht weiter südlich, verdankte sich seinem Plädoyer und der Unterstützung durch Weaver und Bormann. Anahuac, Rubin und einige andere hatten vorgeschlagen, den Kontakt unmittelbar über den Vulkanketten des mittelatlantischen Rückens zu suchen. Rubins entscheidendes Argument war die Ähnlichkeit der dort ansässigen Schlotkrabben mit den Krabben gewesen, die New York und Washington überfallen hatten. Zudem gab es sonst kaum Plätze in der Tiefsee, die Voraussetzungen für höher entwickeltes Leben boten. An den Vulkangräben hingegen waren sie ideal. Heißes Wasser trat aus meterhohen Felskaminen und förderte alle möglichen Mineralien und lebenswichtigen Stoffe zutage. Würmer, Muscheln, Fische und Krabben lebten dort unter Bedingungen, die sich durchaus mit denen auf einem fremden Planeten vergleichen ließen. Warum also nicht auch die Irr? Johansson hatte Rubin in den meisten Punkten recht gegeben, aber 2 Gründe sprachen gegen Rubins Vorschlag. Einer war, dass die Vulkanketten zwar den lebensfreundlichsten Bereich der Tiefsee darstellten, zugleich aber auch den lebensfeindlichsten. In kurzen Abständen brach sich flüssiges Gestein dort Bahn, wenn die ozeanischen Platten auseinanderstrebten. Es kam zu Eruptionen, in deren Verlauf die Biotope vollständig vernichtet wurden. Wenig später fasste neues Leben dort Fuß. Eine komplexe, intelligente Zivilisation, schlussfolgerte Johansson, würde sich dennoch kaum in einer derartigen Zone ansiedeln. Der 2. Grund war, dass die Chance der Kontaktaufnahme wuchs, je näher man den Irr kam. Wo genau sie zu finden waren, darüber gingen die Meinungen auseinander. Jeder hatte wahrscheinlich auf seine Weise recht. Einiges sprach dafür, dass sie im Bentos lebten, in den tiefsten Meeresregionen. Viele Phänomene der jüngeren Zeit waren in unmittelbarer Nähe solcher Tiefseegräben aufgetreten. Ebenso viel sprach für die Abyssale, die gewaltigen Tiefseebecken. Und natürlich waren Rubins Hinweise auf die lebensspendende Umgebung der mittelozeanischen Oasen nicht von der Hand zu weisen. Am Ende hatte Johansson darum vorgeschlagen, das Augenmerk nicht auf den natürlichen Lebensraum der Irr zu lenken, sondern eine Stelle auszuwählen, an der sie definitiv sein mussten. In der grönländischen See war der Absturz der kalten Wassermassen gestoppt worden. Als Folge erlahmte der Golfstrom. Nur 2 Ursachen konnten dieses Phänomen erklären. Eine unmittelbare Erwärmung des Meeres oder ein Überangebot an Süßwasser, das von der Arktis südwärts floss und das salzige Nordatlantikwasser verdünnte, sodass es zu leicht wurde, um abzustürzen. Beides deutete auf eine rege und umfangreiche Manipulation der Verhältnisse vor Ort hin. Irgendwo in der Arktis waren die Irr damit beschäftigt, diese ungeheuren Umwälzungen voranzutreiben. Irgendwo ganz in der Nähe. Blieb der Sicherheitsaspekt. Selbst Bormann, der sich angewöhnt hatte, das Schlimmste zu befürchten, räumte ein, dass die Gefahr durch einen Methanblowout im grönländischen Tiefseebecken eher gering war. Bauers Schiff hatte es in Landnähe vor Svalbard erwischt, wo massenhaft Hydrat im Kontinentalhang lagerte. Unter dem Kiel der Independence erstreckten sich jedoch 3.500 Meter Wassertiefe. So weit unten lagerte vergleichsweise wenig Methan, jedenfalls kaum genug, um ein Schiff von der Größe der Independence zu versenken. Dennoch, für alle Fälle, hatte die Independence im Verlauf ihrer Fahrt regelmäßige seismische Messungen durchgeführt, um Methanvorkommen im Meeresboden nachzuweisen und auf diese Weise einen Standort gefunden, der weitgehend frei davon schien. Selbst ein Tsunami, wie hoch er an Land auch werden mochte, würde sich hier draußen kaum bemerkbar machen, sofern nicht La Palma abrutschte. Aber dann war ohnehin alles zu spät. Aus diesen Gründen waren sie nun hier, im ewigen Eis. Sie saßen in der riesigen, gähnend leeren Offiziersmesse bei Rühreiern und Speck. Anawak und Greywolf fehlten. Johansson hatte nach dem Weckruf einige Minuten mit Bormann telefoniert, der in La Palma eingetroffen war und den Einsatz des Saugrüssels vorbereitete. Die Kanaren lagen eine Zeitzone zurück, aber Bormann war schon mehrere Stunden auf den Beinen gewesen. »Ein 500 Meter langer Staubsauger macht nun mal Arbeit«, hatte er lachend gesagt. »Saugen Sie auch in den Ecken«, empfahl Johansson. Er vermisste den Deutschen. Bormann war ein feiner Kerl. Andererseits mangelte es an Bord der Independence nicht an bemerkenswerten Persönlichkeiten. Gerade unterhielt er sich mit Crow, als Floyd Anderson hereinkam, der erste Offizier. Er trug einen topfgroßen Thermosbecher mit der Aufschrift USS Wasp LHD 8 vor sich her, ging hinüber zur Getränkebar und füllte ihn randvoll mit Kaffee. »Wir haben Besuch«, bellte er in die Runde. Alle schauten ihn an. »Kontakt?«, fragte Oliveira. »Das wüsste ich.« Crow schob gelassen eine Riesenportion Speck in den Mund. Im Aschenbecher qualmte ihre dritte oder vierte Zigarette. »Shankar sitzt im CIC. Er hätte uns informiert.« »Was dann? Ist jemand gelandet?«
»Kommen Sie raus aufs Dach«, sagte Anderson geheimnisvoll. »Dann sehen Sie's.«
Flugdeck. Draußen legte sich eine Maske aus Kälte über Johanssons Gesicht. Der Himmel war von diffusem Weiß. Graue Wellen schoben sich zu gischtigen Kämmen auf. Der Wind hatte über Nacht zugelegt und blies stecknadeldünne Eiskristalle über die asphaltierte Fläche des Decks. Johansson sah eine Gruppe dick vermummter Personen an der Steuerbordseite stehen. Im Näherkommen erkannte er Lee, Anawak und Greywolf. Gleich darauf wurde ihm klar, was ihre Aufmerksamkeit fesselte. In einigem Abstand zur Independence schoben sich die Silhouetten spitz zulaufender Schwerter durch die See. »Orcas«, sagte Anawak, als Johansson neben ihn trat. »Was tun Sie?« Anawak kniff die Augen gegen den Eispartikelregen zusammen. »Seit etwa 3 Stunden umkreisen Sie das Schiff. Die Delfine haben Sie gemeldet. Ich würde sagen, dass Sie uns beobachten.« Shankar kam aus der Insel gelaufen und gesellte sich an ihre Seite. »Was ist los?«
»Jemand ist auf uns aufmerksam geworden«, sagte Crow. »Vielleicht eine Antwort.«
»Auf unsere Botschaft?
Worauf denn sonst?«
»Komische Antwort auf eine Mathematikaufgabe«, meinte der Inder. »Ich würde ein paar handfeste Gleichungen bevorzugen.« Die Orcas hielten respektvollen Abstand zum Schiff. Es waren viele, Hunderte, schätzte Johansson. Sie schwammen in gleichmäßigem Tempo und hoben von Zeit zu Zeit ihre schwarz glänzenden Rücken aus den Wellen. Das Ganze machte tatsächlich den Eindruck einer Patrouille.
»Könnten Sie befallen sein?«, fragte er.
Anawak wischte sich Wasser aus den Augen.
»Möglich.«
»Sag mal«, Greywolf rieb sich das Kinn, »wenn dieses Zeug Ihre Hirne kontrolliert, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass es uns dann auch sehen kann? Und hören?«
»Du hast recht«, sagte Anawak. »Es nutzt ihre Sinnesorgane.«
»Eben. Auf diese Weise verschafft sich der Glibber Augen und Ohren.«
Sie starrten weiter hinaus.
»Wie auch immer.«
Crow zog an ihrer Zigarette und blies Rauch in die eisige Luft. Er trieb in Fetzen davon.
»Sieht jedenfalls ganz so aus, als hätte es begonnen.«
»Was?«, fragte Lee.
»Das Kräftemessen.«
»Auch gut.« Ein dünnes Lächeln umspielte Lees Lippen.
»Wir sind für alles gerüstet.«
»Für alles, was wir kennen«, fügte Crow hinzu.